Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
Und mein Name ist Richard.
Tja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird.
Genau so ist es.
Richard, wir sind angelangt bei Folge 468. Mhm. 468. Drei Zahlen, die alle drei gerade sind.
Aha.
Und deshalb frage ich dich, worum ging es letzte Woche?
Letzte Woche bei Folge 467 hast du die Geschichte der Lucrezia Borgia erzählt, beziehungsweise im Grunde die Geschichte der Borgia eigentlich, mit einem Fokus auf Lucrezia.
Genau.
Und die Art und Weise, wie sie fälschlicherweise dargestellt wird gerne in der Geschichte, ja. In der Geschichtsschreibung, beziehungsweise Geschichtsschreibung ist ja eigentlich fast falsch, weil das sind ja mehr dann so die Mythen, die sich ranken um sie und ernstzunehmende Geschichtsschreibung, die ja, sieht es natürlich anders.
Naja, es ist mehr so eine mediale Dämonisierung, die da stattfindet.
Ja.
Es gab auch einiges an Feedback dazu, aber wie gewohnt, das wird dann im Feedgag landen, zu dem wir uns dann noch einen Termin ausmachen, aber das machen wir dann uns privat, also nicht on air.
Richtig. Aber muss bald kommen jetzt, weil ansonsten wird es eine 5-Stunden-Episode.
Ja. Wir machen vielleicht einen eigenen Podcast, so ein Spin-off mit Postkarten.
Ja, vielleicht müssen wir. Also ich glaube, allein die Postkarten, die sind jetzt, werden 2 Stunden werden.
Mhm.
Aber ist halt auch so schön, die zu kriegen und zu lesen. Deswegen weiß nicht, ob man das. Das kann man nicht einschränken.
Ja, wir werden uns dafür auf jeden Fall eine Lösung überlegen. In der Zwischenzeit würde ich sagen, machen wir einfach ganz normal weiter.
Gut.
Und das bedeutet, Richard, ich lehne mich zurück und lausche deiner feinen Stimme und bin gespannt, was du uns zu erzählen hast.
Daniel, hör da mal folgendes Zitat an.
Mhm.
Damit sich jemand auf eine solche Reise einlassen konnte, brauchte es mehr als nur eine bloße Sehnsucht nach Neuem. Eine gründliche Kenntnis der lokalen Sprache, Geografie und Geschichte ist die beste Vorbereitung für einen Reisenden in jedes Land. Aber in diesem Fall war auch ein heroisches Temperament nötig. Man musste bereit sein, sein Leben in den Dienst der Wissenschaft zu stellen. Diese Worte sind Teil eines Tagebucheintrags, verfasst vom Schweden Peter Forskål. Am Tag, als er und 5 weitere Männer im Schiff Grönland von Kopenhagen aus zu einer Expedition aufbrechen. Es ist der 4. Jänner des Jahres 1761 und damit der Beginn einer Expedition, wie sie Europa bis zu jenem Zeitpunkt noch nicht gesehen hat. Eine Expedition, deren Auswirkungen von beinahe unschätzbarem Wert für die Wissenschaft Europas zu jener Zeit waren. Kulturell, geografisch, ethnografisch, ein bisschen theologisch, aber auch was Navigationsastronomie, Kartografie, Botanik und Zoologie angeht. Und wie es Forskål in seinem Tagebuch unwissentlich vorweggenommen hat, ist es auch eine Expedition, die die Leben dieser Männer in den Dienst der Wissenschaft stellt und dem Großteil von ihnen im Zuge dessen dieses Leben auch nehmen wird. Daniel, ich werde dir heute die Geschichte der dänisch-arabischen Expedition, der wahrscheinlich akademisch anspruchsvollsten, teilweise auch katastrophalsten, aber auch fruchtbarsten Expedition des 18. Jahrhunderts erzählen.
Fantastisch, Richard. Ich muss gestehen, also ich dachte eigentlich, dass ich mich mit Expeditionen ganz gut auskenne inzwischen und auch viele Hinweise bekommen habe, aber von der dänisch-arabischen Expedition habe ich noch nie gehört.
Hervorragend, hervorragend. Es ist auch wirklich eine dieser Expeditionen, die nicht wahnsinnig bekannt ist. Wir werden nachher noch ein bisschen drüber sprechen, warum das vielleicht so sein könnte.
Ja, super. Freue ich mich.
Um zu verstehen, was in dieser Expedition, von denen es im 18. Jahrhundert ja nicht wenige gegeben hat, ja, also 18. Jahrhundert gilt ja auch so ein bisschen als jene Zeit, in der von Europa aus wahnsinnig viele Expeditionen gestartet worden sind.
Mhm.
Wir werden darüber sprechen, was an dieser Expedition so außergewöhnlich war. Lass uns vom vorhin genannten Datum des Beginns, also der 4. Jänner 1761, noch ein paar Jahre zurückspringen, und zwar 5 Jahre. Geografisch springen wir von Kopenhagen nach Göttingen. Dort hat nämlich ein junger Philosophieprofessor namens Johann David Michaelis eine Idee. Es ist eine Idee, die er vor kurzem schon der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen vorgetragen hat und die er jetzt in einen Brief verpackt. Und Empfänger ist niemand geringerer als der Außenminister Dänemark-Norwegens, Johann Hartwig Ernst, Freiherr von Bernstorff. Die Idee, er will, dass der König von Dänemark eine Expedition unterstützt, im Zuge derer Eingelehrter, idealerweise flüssig, was die arabische Sprache angeht, in den Jemen reisen soll, um dort biblische Philologie zu betreiben. Ja. Michaelis ist offiziell zwar Philosophieprofessor, aber zu jener Zeit kann es ja alles Mögliche sein. Im Grunde ist er Philologe bzw. Linguist, der befasst sich also mit Sprache und vor allem mit Forschung alter Texte.
Und warum fragt er bei den Dänen nach?
Ja, darüber werden wir noch ausführlich sprechen.
Okay.
Zuerst einmal, was will Michaelis mit einer solchen Expedition bezwecken? Er ist, wie er immer betonen wird, ja kein Theologe, sondern er ist ein Philologe und ein Linguist. Und tatsächlich will er das tun, was in jener Zeit in Mode gekommen ist. Also wir befinden uns ja in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Aufklärung ist in vollem Gange und die Gelehrten haben sich mittlerweile davon verabschiedet, die Bibel als das unveränderliche Wort Gottes anzusehen, also quasi von Gott selbst geschrieben. Stattdessen machen sich jetzt Gelehrte und darunter auch Michaelis dran, die Bücher der Bibel auf ihre historischen und ihre sprachlichen Eigenheiten abzuklopfen, um damit auch ein bisschen rauszufinden, wo sind die Dinge, über die sie geschrieben haben, tatsächlich geografisch anzufinden. Ich würde jetzt nicht so weit gehen zu behaupten, sie würden versuchen, damit die Bibel auf ihren Wahrheitsgehalt abzuklopfen. Da sind wir noch ein bisschen davon entfernt, aber zumindest sollte mit den Mitteln, die ihnen jetzt zur Verfügung stehen, mehr drüber rausgefunden werden. Und genau das will Michaelis jetzt tun. Zusätzlich zur Unterbreitung seiner Idee schickt Michaelis auch gleich noch zwei Vorschläge möglicher Kandidaten, beziehungsweise nicht der Kandidaten, die dorthin fahren sollen, sondern es sind Studenten von ihm, die auch vom König unterstützt werden sollen, und zwar darin, dass sie jene Person, die dann in den Jemen reisen soll, entsprechend vorbereiten. Also die sollen Arabisch lernen, die sollen sich mit den Texten befassen und die sollen jene Person dann instruieren, die in den Jemen reisen soll, um dort diese Forschung zu betreiben. Und du hast das vorhin schon angesprochen. Ja, wieso wendet sich ein Professor aus Göttingen an den Außenminister Dänemarks, anstatt dasselbe von seinem eigenen Herrscher oder vielleicht von seiner Universität zu verlangen? Mhm. Und vielleicht noch eine zweite Frage, warum gerade der Jemen? Und lass mich zuerst die zweite Frage beantworten. Es ist ja so, in der Mitte des 18. Jahrhunderts ist jenen, die sich damit beschäftigen, die Welt, wie wir sie heute kennen, schon ziemlich bekannt. Ja, also man weiß, wo die Kontinente sind, man weiß, welche Landmassen es gibt. Es gibt aber natürlich noch Gegenden und Kontinente, die weniger erforscht sind. Und es gibt manche Gegenden, die auch Gelehrten nur vom Hörensagen bekannt sind oder eben aus der Bibel. Und eines dieser Gebiete ist der Jemen. Arabia Felix nennen sie es, das glückliche Arabien, weil es in der Antike als so ein reiches und fruchtbares Land gegolten hat, beziehungsweise als ein solches beschrieben wurde. Und es wird auch in Verbindung gebracht, zum Beispiel mit der Königin von Saba, die sowohl in der Bibel als auch im Koran eine wichtige Rolle spielt. Und es ist ein Gebiet, in das bisher keine europäische Expedition jemals vorgedrungen ist.
Also zumindest wahrscheinlich ins Landesinnere, oder? Weil die Küste war wahrscheinlich schon bekannt.
Küsten schon, aber in den Jemen selber. Natürlich hat es immer wieder Händler gegeben, aber keine Expedition, die auch wirklich dorthin gegangen ist und geforscht hat. Für Michaelis ist es also der perfekte Ort, um, wie soll ich sagen, nach den Ursprüngen der Bibel zu suchen, beziehungsweise dort jene Dinge zu finden oder zumindest nach ihnen zu suchen, die in der Bibel erwähnt werden. Solche Dinge, die sollen anhand zum Beispiel alte Manuskripte, die dort gefunden werden, oder im Gespräch mit den Menschen dort erforscht werden. Es ist ja so, sie gehen davon aus, dass sich die Gesellschaft im Jemen, seit die Bibel geschrieben worden ist, relativ wenig verändert hat. Ja? Und sie wollen im Grunde dazu diesem Ursprung und möchten dann über sprachliche Gemeinsamkeiten, zum Beispiel die Bibel, so wie ich es vorhin beschrieben habe, abklopfen auf Historisches. Jetzt aber die Frage, warum wendet er sich an Dänemark? Das hat tatsächlich mehrere Gründe und einer davon kann schon mal in Göttingen selbst gefunden werden. Und es hat mit einer anderen Expedition zu tun. Im Jahr 1752, nämlich startet der Schweizer Naturforscher Albrecht von Haller, der in Göttingen lehrt, den Versuch, eine Expedition nach Nordamerika zu schicken. Der Mann, der ihm das eingeredet hat, ist ein gewisser Christlob Mylius, selbst Naturforscher und Journalist. Und Haller, der schafft es auch, Unterstützung für dieses Bestreben zu finden. Also er findet diese Unterstützung in Form von Subskriptionen, also Abonnements. Da übernimmt jemand einen Teil der Kosten und erhält dann schließlich nach der erfolgreichen Expedition zum Beispiel Pflanzen oder Samen oder andere Proben aus der neuen Welt und danach dann auch eine Ausgabe der veröffentlichten Resultate dieses Mylius. So ist zumindest geplant. Mhm. Nur diese Expedition, für die er eben jetzt auch diese Finanzierung aufgestellt hat, die verläuft überhaupt nicht so, wie erwartet. Mylius, der übrigens Cousin des berühmten Gotthold Ephraim Lessing ist, deshalb wahrscheinlich auch entsprechend gut vernetzt ist, der stellt sich als ein eher mittelmäßiger Expeditionsführer, wenn man so will, raus. Er reist, nachdem er sein Geld erhalten hat, zuerst einmal nach London, wo er sich auf diese Expedition vorbereiten soll. Verbringt dort aber die meiste Zeit im Theater, auf Bootstouren, bei Hahnenkämpfen und Pferderennen. Er verprasst ungefähr 1500 Reichstaler in dieser Zeit und er stirbt dann schließlich in London im Jahr 1754. Der Ausgang dieser schon im Keim erstickten Expedition, das ist ein bisschen eine Blamage und wird auch europaweit bekannt und macht solche abonnementbasierten Expeditionen also mehr oder weniger unmöglich, einmal zumindest für die nächsten 10, 15, 20 Jahre. Mhm. Ist also mal ein Grund, weshalb sich Michaelis nicht direkt an die Uni Göttingen wendet, um Unterstützung anzusuchen. Warum fragt er nicht seinen eigenen Herrscher, ja, sondern den dänischen? Göttingen liegt zu jener Zeit ja im Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg, das wir auch kennen als Kurhannover. Mhm. Und der Kurfürst von Hannover im Jahr 1756 ist gleichzeitig auch George II., König von England.
Ah, verstehe, ja.
In meiner Folge zu den Herschelgeschwistern, GRG 313, da habe ich es auch schon erwähnt, 1756 bricht der Siebenjährige Krieg aus, in den die größten Mächte Europas verwickelt sind, weshalb Herschel dann ja auch nach England flieht. Lange Rede, kurzer Sinn, George, der ist beschäftigt und deswegen muss sich Michaelis jetzt jemand anderen suchen. Und dass er sich da Dänemark aussucht, das hat vor allem auch mit der Publikation eines Berichts einer anderen dänischen Expedition zu tun, die einige Jahrzehnte zuvor nach Ägypten gereist ist. Außerdem unterhält Dänemark zu jener Zeit einen Missionarsstützpunkt in Trangambadi im Südosten Indiens. Und von dort aus jemanden in den Jemen zu schicken, das scheint Michaelis sinnvoll. Dass er sich auch direkt an Bernsdorf wendet, hat dann wahrscheinlich auch damit zu tun, dass Bernsdorf eigentlich Hannoveraner ist, entstammt einer der prominentesten Familien dieses Kurfürstentums. Eine Frage, die noch im Raum steht, warum aber sollte dänisch-norwegische König Frederik V. bzw. Friedrich V. Interesse dran haben, sich auf so eine Expedition einzulassen. Hm. Und das hat vor allem mit der Art und Weise zu tun, wie seine Herrschaft läuft. Im Gegensatz zu Großbritannien, Frankreich, Habsburgerreich und anderen, genießt Dänemark zu jener Zeit eine relativ lange Periode des Friedens. Und das ist nicht zuletzt auf Männer wie Bernsdorf zurückzuführen. Also Friedrich V., der ist seit dem Jahr 1746 auf dem Thron und die lange Friedensperiode seines Landes hat auch dafür gesorgt, dass das Land recht wohlhabend ist. Ja, und diese Stabilität und dieser Wohlstand, die sind nicht in erster Linie auf das Regieren Frederiks zurückzuführen. Der ist zwar ein wohlmeinender, auch absolutistischer Herrscher, aber er ist auch ein starker Trinker und er ist relativ untalentiert, was das eigentliche Regieren angeht. Mhm. Aber er zeigt auch ein großes Interesse an Kultur und Wissenschaft. Ein Interesse, das er auch so an sein Vermächtnis knüpfen will. Weil er aber selbst nicht so gut ist im Regieren, überlässt er das dann seinen höchsten Beamten. Und das sind hauptsächlich Deutsche. Also Oberhofmarschall Adam Gottlieb Graf von Moltke aus Mecklenburg, ist sein engster Vertrauter und gemeinsam mit Bernsdorf kümmern sie sich im Grunde um das Land und eben auch um das Vermächtnis dieses Königs. Moltke, als talentierter Diplomat, der hält Dänemark aus den ganzen Konflikten, die in Europa schwelen, darunter eben auch dieser siebenjährige Krieg, raus. Gleichzeitig sorgt er auch dafür, dass Dänemark für Künstler aller Art attraktiv wird. Und deshalb holen sie zum Beispiel auch den berühmten deutschen Dichter Friedrich Gottlieb Klopstock nach Dänemark, damit er dort arbeiten kann, finanziert vom König. Aber eben auch die Naturwissenschaften, die werden mit viel Geld ausgestattet. Es werden unterschiedliche Universitäten und Akademien gegründet. Und unter der Ägide Frederiks bzw. Moltkes und Bernsdorf wird Dänemark als Hort der Künste und der Naturwissenschaften positioniert. Letzteres vor allem auch, um, wie soll ich sagen, der Vorherrschaft Schwedens in diesem Gebiet entgegenzutreten. Dort sorgt ja zeitgleich Karl von Linné für Furore, beziehungsweise als er im Jahr 1735 sein Werk Systema Naturae veröffentlicht, macht er damit Furore und er gilt als der wahrscheinlich wichtigste Naturforscher seiner Zeit überhaupt.
Ja.
Kurz, Dänemark scheint das ideale Land für ein Ansuchen Michaelis. Und dieses Ansuchen, das ist auch erfolgreich. Also Michaelis erhält die entsprechenden Mittel, aber nicht nur das. Der ursprüngliche Plan, nur einen Gelehrten in den Jemen zu schicken, erscheint Bernsdorf schnell einmal zu klein. Weil ich es vorhin ja auch schon gesagt habe, es besteht das Bedürfnis, Dänemark zu positionieren und da wollen sie natürlich auch noch mehr abdecken, außer wir schauen jetzt, ob diese Dinge, die in der Bibel stehen, auch so passiert sind oder was dort tatsächlich beschrieben worden ist. Was sie wollen ist, dass man sich auch die Pflanzen- und Tierwelt anschaut. Sie wollen, dass kartografiert wird. Außerdem braucht es dann auch noch jemanden, der das Ganze in Bildern festhalten kann, also einen Zeichner. Und schnell wird klar, diese Unternehmung, die muss erweitert werden. Das tun sie dann auch. Und in den nächsten Jahren wird ein Team zusammengestellt. Frederik Christian van Haven ist ein Däne, der ursprünglich von Michaelis ausgesuchte Schüler, der jene Person instruieren hätte sollen, der wird jetzt selber auch ausgewählt, um mit dieser Expedition in den Jemen zu reisen. Der ist ein Orientalist und er soll sich um die philologischen und diese religiösen Studien kümmern. Dann der vorhin schon erwähnte Peter Foschskor. Der ist ein Naturforscher, er ist ein Botaniker und er ist ein Schüler des vorhin erwähnten Karl von Linné. Dann Carsten Niebuhr, ein Deutscher, der wird als Kartograf, Mathematiker und Astronom ausgewählt. Dann noch Christian Karl Kramer, der ist ein Arzt und der soll sich vor allem auch darum kümmern, dass die Leute gesund bleiben. Und schließlich dann noch Georg Wilhelm Bauernfeind, auch ein Deutscher, und der wird als der Zeichner engagiert. Also der soll all diese Dinge, die sie dort sehen und beschreiben, der soll das Ganze dann auch noch bildlich festhalten. Allesamt sind sie sehr jung, also der Älteste ist 32, der Jüngste ist 28, aber alle haben sich bereits an den Universitäten ausgezeichnet. Einige von ihnen verfügen aber auch über nicht zu vernachlässigende Egos, was in weiterer Folge auch für einige Probleme sorgen wird.
Verstehe. Aber es ist ja trotzdem noch eine relativ kleine Expedition, oder?
Es ist eine relativ kleine Expedition mit den entsprechenden Spezialisten, ja.
Verstehe. Aber wenn ich mal, ist nicht ungefähr auch zeitgleich die zweite Kamtschatka-Expedition, von der du auf der Tour erzählt hast, die mit tausenden Leuten irgendwie losgezogen sind?
Ja, die ist ein bisschen vor. Aber da werden wir auch nachher noch kurz drüber sprechen, über die Unterschiede zwischen so einer Expedition und dieser Expedition, die wir hier haben, weil das unterschiedliche Ziele sind auch, die hier angepeilt werden. Also jetzt nicht nur geografisch, sondern was sie raushaben wollen.
Ja.
Jetzt ist so, wir haben im Laufe dieses Podcasts ja schon über einige Expeditionen gesprochen und was uns immer wieder aufgefallen ist, ist die mangelhafte Vorbereitung.
Oh ja.
Die mangelhafte Vorbereitung. Ich bin mir nicht sicher, ob es die Tatsache ist, dass diese Expedition eine rein wissenschaftliche Angelegenheit ist, ja, initiiert von einer Universität und ohne wirtschaftliche und ohne militärische Ziele, was jetzt auch schon ein bisschen Erklärung dafür ist, warum sie sich unterscheidet von der Kamtschatka-Expedition oder der nordischen Expedition. Aber die Vorbereitungen für diese Expedition, die sind lang und sehr ausführlich. Das bezieht sich nicht nur, aber vor allem auch auf die Mitglieder. Also Carsten Niebuhr zum Beispiel, der übrigens so angeheuert wurde, dass ihn sein Professor nach einem Treffen mit Michaelis in seinem Zimmer besucht und fragt, würden Sie vielleicht nach Arabien reisen wollen? Und Niebuhr antwortet darauf nur, natürlich, wenn jemand die Kosten übernimmt. Jedenfalls dieser Niebuhr wird mit diversen speziellen Instrumenten ausgestattet und lernt auch damit umzugehen. Also Sextant, Barometer, ein spezieller Kompass. Er wird auch darin geschult, anhand astronomischer Beobachtungen geografische Positionen bestimmen zu können. Er ist einerseits dafür verantwortlich, dass diese Dinge eben auch kartografiert werden oder diese Gegenden, wo sie hinkommen, aber wahrscheinlich auch, dass sie sich nicht verlaufen und wissen, wo sie hin müssen. Peter Foschqual, der Botaniker, der wird von Linné noch einmal im von Linné entwickelten System geschult, ja, wie er sammeln muss, wie er klassifizieren muss, wie er dokumentieren muss. Von Haven, der dänische Philologe, der untersucht zur Vorbereitung alte Manuskripte. Alle lernen sie Arabisch, er lernt auch noch Syrisch. Er sammelt jede Menge Bücher, er besucht im Zuge seiner Vorbereitungen auch Rom und den Vatikan, um dort Manuskripte zu lesen, die ihm in Kopenhagen nicht zur Verfügung stehen. Kramer, der Arzt, der studiert die, was sie halt wissen über regionale Krankheiten, dort wo sie hinfahren, beziehungsweise die nötigen Heilmittel dafür. Michaelis, der jetzt also Experten für diverse Fachgebiete zur Verfügung hat, der will, dass die auch ganz genau wissen, was sie dort eigentlich erforschen sollen. Und er erstellt einen Fragebogen. Allerdings nicht allein, sondern mit Hilfe vieler Gelehrter, die ihm zur Verfügung stehen. Also im Februar 1760 schaltet er eine Anzeige in den göttingischen Anzeigen von gelehrten Sachen. Finde ich einen coolen Namen, weil es im Grunde so klingt, als hätte jemand sich so überlegt, ja, wie können wir das nennen und sich nicht wahnsinnig Gedanken gemacht.
Naja, ja.
Göttingische Anzeigen von gelehrten Sachen. Jedenfalls umreißt er in dieser Anzeige den Plan für diese Expedition und er bittet um Fragen, die er mit auf diese Expedition schicken kann. Und er bekommt sie. Also die Qualität der Einsendungen, die variiert. Es ist ein bisschen wie mit dem Internet. Ja. Du stellst Anfragen und kriegst dann auch selten das, was du eigentlich wissen willst, dafür aber jede Menge Ratschläge, um die du eigentlich gar nicht gebeten hast. Ich meine, aus Frankreich, von der Académie Royale des Inscriptions et des Belles Lettres, also der Akademie der Inschriften und der schönen Literatur, da kommt ein schön strukturierter, 40 Seiten langer Fragenkatalog. Andere hingegen, die schicken nur Warnungen. Also ein Gelehrter aus Amsterdam zum Beispiel, der schreibt, der Mohammedismus wird mit einem Eifer praktiziert, der in Europa praktisch unvorstellbar ist. Die Menschen hassen und verabscheuen sogar Christen. Trotzdem ist das Resultat ein sehr umfangreicher Fragenkatalog. 349 gedruckte Seiten, in denen Fragen zur Geografie, Bevölkerung, Pflanzenwelt, Tierwelt, Geschichte, Chronologien etc. stehen. Und Bernstorff, also der Außenminister des Königs, der wird jetzt sowas wie der Manager dieser gesamten Expedition. Und er legt auch die Route fest. Also sie sollen von Kopenhagen mit dem Schiff nach Marseille und von dort dann nach Konstantinopel bzw. Istanbul, dann nach Ägypten. Sie sollen die Sinai-Halbinsel queren, dann mit dem Schiff übers Rote Meer nach Dschidda ins heutige Saudi-Arabien und von dort dann in den Jemen. Und er ist auch derjenige, der die gesamte Zeit in Kontakt mit dieser Expedition bleiben wird. Also er ist übrigens auch derjenige, der dem König vorgeschlagen hat, die Expedition um zwei Personen zu erweitern, nämlich den Arzt und den Zeichner. Mhm. Er wählt Kramer, den Arzt, selber aus und Bauernfeind, diesen Deutschen, der wird auch auf Vorschlag von ihm dann ausgewählt. Geplant ist es, dass Bernstorff ständig von den Teilnehmern über ihren Fortschritt unterrichtet wird. Idealerweise, dass auch schon immer wieder Ergebnisse nach Kopenhagen geschickt werden. Wird zu großen Teilen dann auch so passieren. Im Dezember 1760 werden dann schließlich die letzten Vorbereitungen getroffen. Das Budget, 12.000 Reichstaler, wird vom König freigegeben und den Männern werden die königlichen Instruktionen übergeben. In letzter Minute quasi, am 15. Dezember. Und darin finden sich die offiziellen Anweisungen, aufgeteilt in unterschiedliche Paragraphen, anhand derer sie jetzt diese Expedition durchführen sollen. Und erstes und wichtigstes Ziel dieser Instruktionen, die Mitglieder werden angewiesen, in den Jemen zu reisen, um so viele Entdeckungen wie möglich für die Welt der Wissenschaft zu machen. Also relativ breit, aber ist dann auch recht spezifisch in diesen Anweisungen und kombiniert mit dem Fragenkatalog, der von Michaelis zusammengestellt worden ist, eigentlich eine sehr gut vorbereitete Expedition. Mhm. Und so geht es dann auch am 4. Jänner 1761 los. Ein weiterer Mann, ein schwedischer Soldat namens Lars Berggren, wird den Männern auch noch zur Seite gestellt. Er soll sie bei allen logistischen und alltäglichen Arbeiten unterstützen. Das Schiff Grönland verlässt den Hafen von Kopenhagen also mit einem Top-Team, wenn man so will. Ja? Interdisziplinär, international, also wir haben zwei Dänen, zwei Schweden, zwei Deutsche. Und sie sind einzig auf wissenschaftliche Erkenntnisse aus. Rein was ihre fachlichen Fähigkeiten angeht, sind diese Männer auch allesamt top, sind jetzt auch im Zuge der letzten Jahre sehr gut vorbereitet. Es ist ein ausgewogenes Team an Experten, das jetzt hier Kopenhagen verlässt. Aber menschlich fängt es relativ schnell an zu brodeln. Vor allem von Haven, der dänische Philologe, und Forskoll, der schwedische Botaniker, die kriegen sich schnell in die Haare. Vor allem auch wahrscheinlich aufgrund der ständigen Konkurrenz zwischen Dänemark und Schweden.
Ja.
Was ihnen auch noch relativ schnell dazwischen kommt, ist, wie so oft bei Reisen zu Schiff, ist das Wetter. Ja. Sie müssen ja den Atlantik erreichen, aber aufgrund der diversen Stürme und dann auch aufgrund der rauen See gestaltet sich das sehr schwierig. Was sich jetzt auch schon abzeichnet, trotz der hervorragenden Vorbereitung dieser Männer auf diese Expedition, ist, dass sie sich gegen eine Sache einfach nicht genug vorbereiten können, nämlich Krankheit. Und in unterschiedlichen Ausformungen wird Krankheit ständiger Begleiter dieser Expedition sein. Dreimal müssen sie zum Hafen von Helsingør zurückkehren, also noch in Dänemark, aufgrund des Wetters. Sie verlieren dabei einen Monat an Zeit und sie verlieren dabei beinahe auch schon eines der Mitglieder, nämlich von Haven. Der wird sehr schnell seekrank, er leidet sehr und er verlangt dann, dass er über Land nach Marseille reisen darf. Es wird ihm dann auch gewährt. Ja. Mhm. Er reist also dann über Land nach Marseille. Völlig nutzlos ist diese Verspätung allerdings nicht. Also die meisten der Männer, die nutzen jetzt die Zeit, um zum Beispiel ihre Arabischkenntnisse weiter zu vertiefen. Und Forskoll, der sammelt jetzt auch schon kleinere Fische, betätigt sich also meeresbiologisch. Schließlich dann, am 7. Mai 1761 haben es alle Teilnehmer via Land und via Meer nach Marseille geschafft. Von Marseille geht es dann nach Malta und von Malta geht es dann nach Istanbul, wo jetzt Niebuhr schon schwer erkrankt, und zwar an der Ruhr. Hm. Es wird einige Monate dauern, bis sie sich davon erholt. In Istanbul, dort wohnen sie in der Residenz des dänischen Botschafters Sigismund von Gähler. Der ist ihnen sehr wohlgesonnen, unterstützt sie, wo er kann, und er ist auch so ein bisschen Mediator zwischen den Fronten in der Gruppe, die sich aufgetan haben durch diese Rivalität zwischen von Haven und Forskoll. Gewisser Keil ist in diese Gruppe schon getrieben worden von Anfang an. Es gibt hier auch die Geschichte, dass von Haven kurz vor der Abreise aus Istanbul dort in eine Apotheke geht, um diverse Medikamente zu kaufen. Der Arzt Kramer ist dabei und der sieht, dass er auch jede Menge Arsen einkauft. Ja, so wie es Kramer beschreibt, genug, um zwei Regimenter töten zu können. Und die Stimmung ist so schlecht, dass die Teilnehmer befürchten, dass von Haven sie alle vergiften will.
Okay.
Ja, schreiben das dann sogar auch an Bernstorff, dass sie ihn eigentlich aus der Expedition raus haben wollen oder dass er allein weiterreist. Der lässt es aber nicht zu. Ja. Sie reisen weiterhin gemeinsam weiter, und nachdem sie sich um die nötige Reiseerlaubnis durch das osmanische Gebiet bemüht haben, geht es jetzt weiter, und zwar nach Alexandria. Wer die Geschichte Alexandrias hören will, darüber habe ich auch schon geredet, und zwar in Folge GAG 333. In Alexandria bleibt die Expedition jetzt einmal für mehrere Wochen, auch um sich von den Strapazen der Seereise zu erholen und um die Weiterreise nach Kairo zu organisieren. Forskoll beginnt hier jetzt auch schon, die Pflanzenwelt der Region zu untersuchen. Er entdeckt und sammelt zahlreiche Pflanzenarten, die in Europa relativ unbekannt sind, macht sich dabei auch eben diese linnäische Methode zunutze, systematisch zu klassifizieren. Er sammelt Proben, die er nach Europa schicken möchte. Auch von Haven sucht in Alexandria nach weiteren alten Manuskripten. Allerdings ist er jetzt auch wieder erkrankt. Diesmal ist es nicht die Seekrankheit. Welche Krankheit es ist, das wissen die anderen Teilnehmer, und er zu jener Zeit noch nicht, aber sie werden es noch rausfinden. Die Reise geht dann weiter, den Nil rauf nach Kairo, wo die Expedition längere Pause einlegt. In Kairo nutzt von Hafen wieder die Gelegenheit, arabische Manuskripte zu finden. Kairo ist zu jener Zeit auch Zentrum islamischer Gelehrsamkeit und des Handels. Von Hafen kann hier tatsächlich einige wichtige Manuskripte finden und erwerben. Carsten Niebuhr und Forschqual, die beschäftigen sich dann mit der Erforschung dieser ägyptischen Umgebung. Also Niebuhr beginnt mit der Vermessung und Kartografierung der Region, während Forschqual Pflanzen und Tiere katalogisiert. Kairo ist für die Expedition eine wissenschaftlich fruchtbare Stadt, aber die politische Situation und das schwierige Klima, die machen die weitere Reiseplanung dann relativ komplex. Nachdem sie Kairo verlassen, macht sich die Expedition dran, die Sinai-Halbinsel zu durchqueren, was sich als eine extrem anstrengende Etappe herausstellt. Also die Forscher sind dabei gezwungen, durch die Wüste zu reisen. Ist natürlich eine extreme körperliche Belastung. Es ist auch so, dass sie eigentlich zweimal dort sind, weil nachdem sie einmal durch sind und das aber alles nicht so funktioniert hat, wie sie sich vorgestellt haben, schicken sie Ergebnisse zu Bernsdorf, der sehr enttäuscht ist von diesen Ergebnissen und sagt, sie sollen wieder zurückgehen und sollen es noch einmal machen und hier einfach besser wissenschaftlich arbeiten. Danach besteigen sie dann ein Schiff, um über das Rote Meer nach Dschidda im heutigen Saudi-Arabien zu segeln. Weiterer wichtiger Zwischenstopp auf ihrer Reise in den Jemen. Und während der Überfahrt über das Rote Meer leiden mehrere Mitglieder der Expedition wieder unter der Seekrankheit und der Zustand von Havens, der verschlechtert sich weiter. Er zeigt jetzt auch schwere Anzeichen der Krankheit, die er sich eingefangen hat. Er ist ständig erschöpft, kann auch kaum mehr aktiv an den wissenschaftlichen Arbeiten teilnehmen. In Dschidda angekommen hat er trotzdem noch die Kraft, einige Manuskripte zu sammeln. Er ist recht fasziniert von den lokalen islamischen Bräuchen und auch von der Architektur. Sein Gesundheitszustand lässt jetzt aber keine intensivere Auseinandersetzung damit mehr zu. Niebuhr schreibt in seinen Berichten an Bernsdorf, dass er davon ausgeht, dass von Hafen einfach zu viel Fleisch gegessen hat oder einfach grundsätzlich zu viel Fleisch isst und sich zu wenig bewegt. Er liegt damit leider sehr falsch. Von Hafen hat nämlich Malaria. Und es ist eine Krankheit, von der man zu jener Zeit noch nicht einmal weiß, was ihr Ursprung ist. Im Mai 1763, also mittlerweile sind sie in der jemenitischen Küstenstadt Mokka angekommen, verschlechtert sich der Zustand von Hafens mehr und mehr. Und am 25. Mai schreibt er sein Testament, dann wird er deliriös, er spricht unzusammenhängend auf Arabisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Dänisch und er stirbt dann noch in derselben Nacht. Sein letzter Tagebucheintrag: Nach dem Mittag gewährte mir Gott, daran glaube ich, ein gesegnetes Ende. Ich wurde am 26. Juni 1728 geboren. Also statt 6 hat die Expedition jetzt nur noch 5 Mitglieder. Der Schmerz über den Tod von Hafens ist relativ limitiert. Also Forschqual, der mit ihm ja immer im Clinch lag, der schreibt dazu nichts in sein Tagebuch. In einem Brief an Linné allerdings vermerkt er über von Hafen: Sein Temperament war schlichtweg besorgniserregend und er geht davon aus, dass ihre Reise ab jetzt weitaus einfacher sein würde. Ohne ihn. Und die Expedition geht weiter. Also sie sind ja mittlerweile am Ziel im Jemen angelangt und jeder macht das, was er machen soll. Also Forschqual, der ist jetzt in seinem Element. Der Jemen, insbesondere das Gebiet um Mokka, das bietet eine Vielzahl neuer Pflanzen und Tierarten, die Forschqual mit großem Eifer untersucht und katalogisiert. Aber ihre Gesundheit macht allen Mitgliedern der Expedition weiterhin schwer zu schaffen. Auch Forschqual ist jetzt erkrankt. Trotzdem dokumentiert er viele Pflanzenarten, die in Europa bis zu jenem Zeitpunkt unbekannt waren. Carsten Niebuhr, der widmet sich jetzt der präzisen Vermessung der Region. Also er erstellt detaillierte Karten des Jemen, basierend auf astronomischen Beobachtungen und geografischen Erkundungen. Und diese Vermessungsarbeiten, die werden später zu den genauesten Karten des arabischen Raums gehören, die zu jener Zeit in Europa zur Verfügung sind. Und auch Bauernfeind, der Zeichner, der dokumentiert all diese Dinge. Also er dokumentiert die Reise mit Illustrationen der Landschaften, Pflanzen und auch der Menschen, auf die sie treffen. Naja, und dann trifft sie die nächste Katastrophe. Forschqual, der jetzt schon seit Monaten auch krank ist, höchstwahrscheinlich auch Malaria, der stirbt am 11. Juli 1763. Und im Gegensatz zu von Hafen ist es ein Verlust, der vor allem von Niebuhr beklagt wird. Also So wie er war Froschqual nämlich ein sehr gewissenhafter Wissenschaftler, hat ihn als viel angenehmer empfunden als den von Haven. Und Niebuhr, der verspricht jetzt, dass er alles tun wird, um die Resultate dieser Forschung des schwedischen Botanikers nach Europa zu bringen. Ihre Arbeit im Jemen jetzt getan, machen sie sich auf nach Bombay, also heutiges Mumbai, in Indien. Aber was Katastrophen angeht, ist das Jahr 1763 mit den Männern noch nicht fertig. Georg Wilhelm Bauernfeind, also der Zeichner, der im Laufe der Expedition ja schon so viele wertvolle Darstellungen, nicht nur von der Botanik, sondern eben auch von Landschaften, Tieren und Bevölkerung erstellt hat, der wird schließlich auch Opfer der Malaria. Am 29. August 1763 stirbt er auf einem Schiff im Golf von Aden, also bei der Überfahrt. Und einen Tag später stirbt Berggren, der schwedische Soldat und Handlanger der Männer. Und Niebuhr, wie soll ich sagen, der hat jetzt eigentlich genug. Ja, also 4 Mitglieder der Expedition sind tot. Sie haben den Jemen erreicht, sie haben das getan, was sie tun mussten. Er will jetzt eigentlich nur noch heim. Er schickt auch einen Brief an Bernstorff, fragt, ob er jetzt mit dem Schiff dann von Bombay direkt nach London fahren kann. Er tut das vor allem auch, weil er sich jetzt zu Recht auch als jenen Mann sieht, der im Grund das Vermächtnis der verstorbenen Teilnehmer, allen voran Froschqual, zu verantworten hat. Also über 25 Kisten voller botanischer Proben sind mittlerweile zusammengekommen, mit denen sie reisen. Ganz abgesehen von den Aufzeichnungen, auch die von Haven und auch die ganzen Zeichnungen von Bauernfeind, das will er eigentlich heil zurück nach Kopenhagen bringen. Dazu kommt auch noch, dass der einzige andere Überlebende, Kramer, der Arzt, der ist ein schwieriger Typ auch. Der besteht zum Beispiel jetzt auch noch immer drauf, dass Niebuhr ihn als Herr Dr. Kramer bezeichnet. Ja, also dass er ihn so anspricht. Ja. Und es ist auch so, dass in diesem Konflikt, der in der Gruppe existiert hat, dass er immer eher so auf der Seite von Havens war. Und Niebuhr befürchtet, dass sollte er nicht überleben und Kramer dann jener ist, der alles heimbringt, die Ergebnisse Froschquals nicht die entsprechende Würdigung erhalten würden, die sie verdienen. Jedenfalls, er und Kramer erreichen im September 1763 Bombay und obwohl er eigentlich heimkehren will, ist es dann Indien, ein ungeplanter Stopp in dieser Expedition, das seine Meinung revidieren wird. Also zuerst kuriert er sich aus, beginnt dann aber Bombay und die umliegenden Städte und Städten zu erforschen. Und hier muss man auch dazu sagen, es ist einzig seine persönliche Neugierde und sein wissenschaftlicher Wissensdurst, die ihn dazu veranlassen. Eigentlich ist Bombay ja als Stopp dazu gedacht, dass er und Kramer sich auskurieren und dann alle Exponate, alle Ergebnisse zusammenpacken können, um sie sicher nach Dänemark zu verschiffen. Ja. Stattdessen forscht Niebuhr jetzt also weiter. Und was hier auch außergewöhnlich scheint, also im Angesicht seiner Arbeit im Jemen aber Sinn ergibt, seine Art, diese völlig neue Umgebung zu charakterisieren, ist sehr untypisch für Europäer dieser Zeit. Also er betrachtet Indien und seine Bevölkerung in seiner Darstellung nicht als fremd und exotisch, sondern er beschreibt es relativ neutral, als wichtige Zivilisation, die es wert ist, verstanden zu werden. Mhm. Und es sind wahrscheinlich diese Erfahrungen, die ihn aus seiner ursprünglichen Verzagtheit holen, die seinen Wissensdurst, seine wissenschaftliche Neugierde wieder entfachen. Deshalb, selbst nachdem Kramer, der Arzt, im Februar 1764 auch stirbt, er jetzt also völlig allein ist, beschließt er, ungefähr ein Jahr nach seiner Ankunft in Bombay, nicht nach London zurückzufahren, um dann von dort aus nach Kopenhagen zu kommen, sondern er beschließt jetzt, die Region des Persischen Golfs zu erforschen. Und zwischen 1764 und 1767 wird er von Oman aus große Teile dieser Region bereisen und er wird im Grund sowas wie eine wissenschaftliche One-Man-Show. Also sein eigentliches Fachgebiet, die Geografie und Astronomie, die Kartografierung dieser Gegend, das führt er weiterhin durch. Also er notiert Namen, berechnet Längen und Breitengrade, kartografiert im Grund große Teile des Persischen Golfs. Betätigt sich aber auch ethnografisch und zwar mit Inbrunst. Ja. Also er studiert die sozialen Strukturen, die politischen Verhältnisse, er besucht Städte, Dörfer, beschreibt die Rolle des Scheichs und der Herrscher in den jeweiligen Gebieten. Er ist jetzt auch sein eigener Zeichner und Philologe. Ja. Er reist nach Persepolis, der ehemaligen Hauptstadt der Persischen Reiche, von der ich auch einige Male schon in meinen Perserfolgen gesprochen habe. Dort zeichnet er so Reliefe ab, er notiert Inschriften in Keilschrift. Und schließlich, nachdem er dann von Bernstorff, der mittlerweile informiert worden ist, dass Niebuhr der einzige Überlebende dieser Expedition ist, nachdem er von dem angewiesen wird, jetzt keine gefährlichen Städte mehr aufzusuchen, quasi so schnell wie möglich zurückzukehren, um die Ergebnisse dieser Expedition auch in Kopenhagen abliefern zu können, beschließt er das auch zu tun.
Aber da liegen jetzt mehrere Jahre dazwischen, oder?
Da liegen jetzt mehrere Jahre dazwischen. Ja, was der ja. Word doesn't travel fast
ja.
in jener Zeit. Er beginnt seine Rückreise von Istanbul aus, will jetzt über den Landweg zurück nach Kopenhagen. Er reist dort auch in einem Karawan mit 50 bis 60 Pferden. Du fragst dich vielleicht, so ist es eigentlich nicht gefährlich, so zu reisen mit so viel Zeug. Es gibt diese Anekdote, dass er außerhalb der Tore Istanbuls, als er am 8. Juni 1767 abreist, begrüßt wird von den Körpern gepfählter Räuber. Und er schreibt trocken in seinem Notizbuch: Es war mir lieber, die Räuber hier zu treffen, als bewaffnet in den Wäldern des Balkans.
Aber das heißt, er war jetzt jahrelang mit 50 Kisten unterwegs?
Teilweise, ja. Also manche sind auch verschickt worden, aber er sammelt natürlich wieder neue Dinge und die müssen ja auch transportiert werden. Über unter anderem Bukarest, Warschau, Leipzig und Dresden landet Niebuhr dann schließlich in Göttingen, und weil in den Zeitungen der Städte, in denen er dann weilt, auch über diesen Rückkehrer berichtet wird, ist er überall, wo er eintrifft, eigentlich so ein bisschen ein Star, ja, und muss dabei, wie es später auch aufschreiben wird, tausendmal dieselben Fragen beantworten. Ja, also zum Beispiel, wie leben die sogenannten Barbaren? Was essen und trinken sie? Wie reisen sie? Also er beschwert sich ein bisschen in seinem Tagebuch, glaube ich, ist es. Aber ich glaube, es freut ihn natürlich schon auch sehr, ja, dass er jetzt hier das Zentrum der Aufmerksamkeit ist. In Göttingen trifft er auf Michaelis übrigens, der ursprüngliche Initiator dieser Expedition war, und dessen Reaktion ist relativ verhalten. Wir werden nachher noch kurz darüber sprechen, warum. Von Göttingen aus reist er dann weiter, bis er schließlich nach dem Besuch seines Heimatgebiets Hadeln dann in Altona eintrifft. Und 1767, das weißt du ja, gehört es zum dänischen Königreich.
Ja, richtig. Ja.
Also das erste Mal seit 1761, dass er jetzt Fuß ins dänische Königreich setzt, und am 20. November 1767 erreicht er dann Kopenhagen. Wir wissen nicht ganz genau, wie der Empfang war, weil viel wissen wir über diese Korrespondenz zwischen Niebuhr und Bernstorff. Die hört jetzt halt auf, weil er ist jetzt angekommen, die Expedition ist vorbei. Aber der Neffe Bernstorff, der auch ein hoher Beamter ist, der schreibt seinem Onkel dann Folgendes: Monsieur Niebuhr ist gestern nach 7-jähriger Reise hierher zurückgekehrt. Von den Gelehrten, die die Reise nach Arabien und zum Berg Sinai unternahmen, ist er der Einzige, der überlebt hat. Er ist ein Mann von großem Verdienst, dessen sicherlich einzigartige Reise mit der Zeit veröffentlicht wird. Die Expedition ist jetzt zwar vorbei, für Niebuhr als einzigen Überlebenden beginnt jetzt aber noch so eine Mammutaufgabe, weil er muss das alles zusammenschreiben. Und er beginnt noch im Dezember 1767 damit, wird dann schließlich zwei Werke publizieren. Zuerst Beschreibung von Arabien im Jahr 1772, das die geografischen, ethnografischen und kulturellen Beobachtungen zusammenfasst. Fast noch interessanter allerdings sind die Reisebeschreibungen nach Arabien und anderen umliegenden Ländern, wie er es schreibt. Das Werk wird zwischen 1774 und 1778 in mehreren Bänden veröffentlicht, und dabei dokumentiert Niebuhr eben die verschiedenen Stationen inklusive Beschreibungen der Reise an sich. Und Niebuhrs Karten der arabischen Halbinseln, also des Jemen und des Persischen Golfs, die sind recht revolutionär. Also es sind die ersten präzisen europäischen Karten dieser Gebiete und gelten lange Zeit als Grundlage für die weitere Forschung. Und es ist vor allem die Karte der arabischen Halbinsel, die lange Zeit als Standard in Europa verwendet werden wird. Und weil ich es vorhin auch schon in Bezug auf Indien gesagt habe, die ethnografischen Beschreibungen Niebuhrs, die sind ganz anders als das, was man in Europa bis zu jenem Zeitpunkt gewohnt war. Also sie sind sehr präzise und unvoreingenommen. Er beschreibt Beduinen, islamische Bräuche, soziale Strukturen. Dabei hebt er sich sehr von vielen anderen Reiseberichten der Zeit ab, also die diese Gebiete üblicherweise mit einer gewissen kolonialen Arroganz beschrieben haben. Was Niebuhr hier niederschreibt, ist vermittelt ein realistisches Bild der arabischen Welt in Europa, weg von diesem reinen Exotismus. Die von Foschkoll gesammelten Aufzeichnungen und Proben, vor allem die Proben, die werden erheblich zur Systematisierung der Botanik beitragen, vor allem auch in Anlehnung an das Klassifikationssystem von Carl von Linné. Mhm. Die von Niebuhr dokumentierte Keilschrift in Persepolis und seine Interpretationen, die werden auch großen Anteil an der Entzifferung der Keilschrift haben, die ja erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts stattfindet.
Oh ja.
Und obwohl von Havens Anteil an der Expedition, vor allem auch durch seinen relativ frühen Tod, nicht annähernd so groß sind, die Manuskripte, die er im Zuge der Expedition erwirbt, die sind ziemlich wertvoll. Die werden heute in Kopenhagen auch noch in einer Bibliothek aufbewahrt und hergezeigt und sind so ein Herzstück dieser Sammlung. Und hier sind wir aber auch so ein bisschen bei dem Grund, warum Michaelis nicht, wie soll ich sagen, nicht so wahnsinnig begeistert war von dem, was hier in diesen 6 Jahren passiert ist. Das ursprüngliche Ansinnen mit dieser Expedition hier, die Bibel historisch abzuklopfen, also bibelphilologisch zu arbeiten, da hat von Haven nicht viel machen können. Ja. Es ist auch so ein bisschen ein Zeichen dafür, habe ich in einer Interpretation dieses Ausgangs gelesen, dass einfach klar wird, dass Philologie, dass Feldforschung dafür eigentlich nicht wahnsinnig gut taugt. Ja. Also es ist im Grunde etwas, was man im Kammerl studiert und nicht vor Ort. Niebuhr wird noch bis 1815 leben und obwohl seine Veröffentlichungen nicht ganz die Aufmerksamkeit erlangen, die sie verdienen, werden viele Teile seiner Tätigkeiten, vor allem eben seine kartografischen, noch lange Zeit großen Einfluss haben. Heute liegt er im Meldorfer Dom begraben, das bei Dithmarschen in Schleswig-Holstein ist. Tja, und das, lieber Daniel, war meine Geschichte über die arabisch-dänische Expedition, aus gutem Grund heute auch bekannt als die Niebuhr-Expedition.
Ja, weil er der Einzige ist, der die Expedition überlebt hat.
Richtig.
Fantastisch, Richard. Sehr interessant. Also ich kannte, wie gesagt, diese Expedition überhaupt nicht. Niebuhr, der hat mal allerdings was gesagt, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, in welchem Zusammenhang.
Es gibt einige bekannte Niebuhrs.
Ach so, ja.
Es kann sein, dass er ist, aber vielleicht auch einer der anderen.
Was mir noch einfällt, ist die Sache mit Malaria, weil die meisten sterben ja an der Malaria, ne? Also so Krankheiten, die spielen ja bei diesen Expeditionen immer eine wesentliche Rolle.
Sind eigentlich der Hauptgrund. Also ich meine, Krankheiten, wie soll ich sagen, die töten die meisten Menschen in allen Kontexten.
Ja.
Also wir wissen es ja auch von nicht nur Expeditionen, sondern auch von Kriegen. Ja. Die diversen Krankheiten und Seuchen sind die den Großteil der Leute töten. Auf See ist es dann Skorbut. Also weil ich vorhin auch erwähnt habe, dass der Niebuhr zu Bernstorff meint, ja, der Van Haven, der hat zu viel Fleisch gegessen, damit impliziert er auch, dass er Skorbut hat.
Ja. Naja.
Also, dass er davon ausgeht, dass er Skorbut hat. Aber ja, Krankheiten sind wirklich die Geißel der Menschheit.
Ja, aber wir lesen dann immer von diesen Expeditionsberichten und man muss aber im Hinterkopf behalten, wahrscheinlich die meiste Zeit auf dieser Reise hatten die entweder Fieber oder Durchfall.
Ja.
Das ist ja wirklich faszinierend.
Also hier bei dieser Expedition, die von Anfang an haben sie alle möglichen Krankheiten. Entweder Seekrankheit oder Niebuhr hat Ruhe und dann vielleicht haben sie auch ein bisschen Skorbut gekriegt, weil er weiß, was er dann auch noch nicht zu jenem Zeitpunkt klar war, was man tatsächlich dagegen tun kann. Also dass man was tun kann, aber hat nicht gewusst, was ist jetzt das, was hilft daran, an dem, was ich mache, um es zu bekämpfen. Also ja, Krankheit, ständige Begleiter.
Gibt es jetzt, also das Ziel der Reise war ja auch so ein bisschen die Bibel nach so historischen Beweisen abzuklopfen.
Ja.
Oder so nach historischen Städten abzuklopfen, wo sie sagen können, da sind diese Dinge aus der Bibel passiert. Ist davon irgendwas oder haben sie davon irgendwas rausgefunden?
Eben ganz wenig. Ah. Ganz wenig, weil ich möchte jetzt nicht schlecht über den Toten sprechen, aber zumindest wird es so vermittelt auch, dass von Haven im Gegensatz zu jetzt Niebuhr und Foschkoll nicht der fleißigste Forscher war.
Okay.
Also hat gern Manuskripte eingekauft und so weiter, aber diese eigentliche Feldforschung, die sich Michaelis erwartet hat, die hat er relativ wenig durchgeführt. Also es ist auch so, dass Niebuhr das dann in seinen Aufzeichnungen schreibt, dass die Zeit, die von Haven ihm jemand zur Verfügung gehabt hat, weil er stirbt dann nicht gleich, als sie dort sind, sondern hat auch einige Monate dort zur Verfügung, dass er die nicht sehr gut nützt, um seiner Forschung nachzugehen.
Verstehe. Na gut, ich meine, er war ja ständig Fieber gehabt.
Ja, aber das haben sie alle. Hm. Ja.
Das ist keine Ausrede.
Ja.
Verstehe.
Das ist in so einem Kontext leider keine Ausrede.
Verstehe. Aber was ich auch interessant finde, ist, dass sie ja schon viel Zeit auch in Gegenden verbringen, die ja an sich auch nicht unbekannt sind, wo auch zumindest wahrscheinlich europäische Händler unterwegs sind. Also in Alexandria wahrscheinlich und in Kairo, in
genau, also
in Bombay.
Diese Gegenden, die waren eh schon bekannt. Also was seht ihr, in Indien waren natürlich die Engländer oder Großbritannien und in Alexandria, also in Ägypten. Aber der Jemen, der war eben so dieses Gebiet, das noch sehr unerforscht war.
Mhm. Und weißt du, was mir noch einfällt gerade? Wegen Malaria und der Ursache. Malaria heißt ja auch schlechte Luft, ne? Also Mal-Air.
Hey, das sind sie halt auch eher davon ausgegangen. Mhm. Ah ja, das sind die Miasmen und solche Dinge.
Ja. Hm. Aber faszinierend, dass der Niebuhr, nachdem die komplette Expedition wegstirbt, dann noch einige Jahre unterwegs ist.
Das finde ich auch ist so, dieser, also der Typ dann einfach 3 Jahre noch unterwegs. Hm. Quasi als Fleißaufgabe. Aber gehe halt einfach mal davon aus, dass es bei ihm auch so der Gedanke war, gut, ich bin jetzt einmal hier in Indien, eigentlich geht es mir wieder gut, warum sollte ich jetzt zurückkehren? Hm. Gibt eigentlich noch so viel zu erforschen. Und faszinierend finde ich eben auch, dass er dann einfach alles macht. Also es gibt diese Zeichnungen, die er angefertigt hat, auch vor allem in Persepolis, die sind großartig.
Ja.
Und er ist aber nicht der, der als Zeichner mitgeschickt worden ist. Das Gute ist, und dann komme ich vielleicht gleich zur Literatur, diese Dinge kann man auch alle sich anschauen. Also auf archive.org, ich werde es dann auch verlinken, gibt es die Beschreibung von Arabien und die Reisebeschreibung nach Arabien, kann man sich dort anschauen bzw. ausleihen. Und interessanterweise gibt es dort auch den gesamten Fragenkatalog, den Johann David Michaelis erstellt hat für diese Expedition. Den kann man sich auch anschauen und kann direkt nachlesen, was hier für die Vorbereitung geschrieben worden ist und was dann Niebuhr aufgeschrieben hat.
Mhm.
Das umfangreichste und gründlichste akademische Werk dazu heißt Undying Curiosity, Carsten Niebuhr and the Royal Danish Expedition to Arabia von Lawrence J. Bark. Das ist im Jahr 2014 erschienen. Vielleicht noch ein bisschen was zu der Tatsache, dass diese Expedition nicht so bekannt ist. Also die Ergebnisse sind entsprechend aufgenommen worden. Die Werke Niebuhrs haben nicht genau die Aufmerksamkeit gekriegt, die sie kriegen sollten. Und irgendwie ist es dann im Laufe der nächsten 200 Jahre so ein bisschen in der Versenkung verschwunden und ist vor allem in der Mitte des 20. Jahrhunderts wieder mehr in den Fokus der Forschung gerückt. Einen großen Anteil hat wahrscheinlich auch gehabt, dass im Jahr 1965 der Journalist und Autor Torkil Tansen einen historischen Roman veröffentlicht hat namens Arabia Felix über eben diese Expedition. Ich sage jetzt einen historischen Roman, aber es ist, wie soll ich sagen, relativ nah eigentlich auch an einem akademischen Werk, weil er sehr viel mit den originalen Quellen gearbeitet hat, aber natürlich gewisse die Situationen dann halt einfach narrativ ausgeschmückt hat.
Aber heißt Felix nicht
von
glücklich?
Denen man nicht wissen kann. Genau. Glückliches Arabien. Das war ja der Name, der in der Antike eben dem Jemen gegeben worden ist, weil davon ausgegangen ist, dass wahnsinnig reich und fruchtbar war.
Verstehe, weil ich dachte mir, die Expedition war jetzt nicht so glücklich.
Die war nicht so glücklich, na.
Ja, es ist aber schon interessant auch so bei den Expeditionen. Es gibt ja die einen Expeditionen, die so sehr klein sind, teilweise eben so diese One-Man-Shows, wie jetzt zum Beispiel auch Alexander von Humboldt oder Darwin oder eben hier Niebuhr, die aber teilweise vielleicht sogar erfolgreicher verlaufen als diese riesigen Expeditionen wie die Kamtschatka-Expedition.
Ja. Ich meine, der große Unterschied, und das habe ich vorhin, muss ich jetzt einlösen, was ich vorhin versprochen habe, was so dieser große Unterschied auch ist zwischen Kamtschatka und eben dieser Expedition. Diese Expedition ist eine rein wissenschaftliche Angelegenheit gewesen, also von einer Uni initiiert und von Teilnehmern oder Mitgliedern dieser Universität dann auch durchgeführt. Versus sowas wie die 2 Kamtschatka-Expeditionen, schon auch initiiert von Peter dem Großen, und später dann seiner Frau, dass die nicht nur Wissenschaftliches produzieren wollten, sondern das hat natürlich auch einen wirtschaftlichen und politischen Hintergrund.
Ja.
Also da ging es ja auch vor allem darum, dass neue Seewege gefunden werden für den Handel, weil sie sich mit China nicht den Fluss Amur teilen konnten. Also dann haben sie auch neue Wege finden müssen. Das waren auch zum Beispiel Teile, warum diese Expeditionen stattgefunden haben. Außerdem ging es auch darum, dass Peter mal rausfindet, was ist eigentlich in seinem Reich, weil eben ein großer Teil dieser Gegenden, die hier im Zuge dieser Expedition dann erforscht wurden, also im Zuge der Kamtschatka, dass die unbekannt und nicht kartografiert waren. Und da wollte er natürlich auch wissen, was gibt es hier in meinem Reich.
Naja.
Und deswegen sind die initiiert worden. Und im Gegensatz dazu hat eben diese dänisch-arabische Expedition sehr spezifische wissenschaftliche Fragen gehabt oder Fragestellungen und denen ist halt nachgegangen worden.
Ja, Richard, hast du da einen Hinweis bekommen oder bist du selber auf die Expedition gestoßen?
Es ist ganz lustig. Also tatsächlich hat mir Manuel, habe ich nachgeschaut, im April 2020 einen Hinweis zu dieser Expedition geschickt. Das habe ich gekriegt und habe es wie so oft halt abgelegt. Und letztes Jahr aber war ich in London und dann war ich in einem sehr schönen, großen Buchladen und habe mal die Geschichteabteilung durchgeschaut. Und da bin ich über dieses Arabia Felix gestolpert von Thorkild Hansen und habe mir das Buch gekauft, habe das dann gelesen und habe gedacht, gut, da muss ich eine Folge drüber machen.
Du warst letztes Jahr in London?
Ja, letztes Jahr, im Jänner. Meinst du, weil es so lange gedauert hat, bis sie dann die Folge macht?
Ja, es hat jetzt so geklungen. Ja, ich habe das Buch gekauft, habe es gelesen und jetzt habe ich die Folge gemacht. Also liegen fast zwei Jahre.
Ja, aber sehe, wie es ich habe das Buch gekauft, aber natürlich nicht sofort gelesen, sondern irgendwann dann, ich habe ja dieses Buch über diese Expedition gekauft. Muss ich jetzt einmal lesen und schauen, ob man eine Folge drüber macht.
Ja. Sehr spannend, Richard. Die dänisch-arabische Expedition.
Genau, oder die Nibur-Expedition, wie es auch genannt wird. Zu Recht. Gut.
Ja, Richard, dann würde ich sagen, also ich denke mal, du hast wahrscheinlich diese Geschichte noch einiges hinzuzufügen, weil...
Ja, also ich habe jetzt natürlich sehr viel hier zusammengefasst. Ich kann das Buch von Lawrence J. Bark sehr empfehlen. Das ist wirklich die ultimative Aufarbeitung des Gesamten. Es hat vorhin noch nie eine Monographie über diese Expedition gegeben und er hat das gemacht und sehr gelungen. Ich habe einen Kritikpunkt gelesen in einer Review zu diesem Werk, und zwar, dass er offensichtlich des Arabischen nicht mächtig ist und deswegen komische Transliterationen macht, auch was die Namen angeht. Also, wenn man über diesen Kritikpunkt hinwegsehen kann, ist es auf jeden Fall ein sehr gutes Werk.
Ich verstehe, es hat 968 Seiten.
Ich glaube, es sind nur 400.
Sehr gut. Ja, Richard, da würde ich sagen, gehen wir über zum Feedback-Hinweisblock.
Genau. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das per E-Mail machen. feedback@geschichte.fm. Wer uns Hinweise schicken will übrigens, schickt es nicht an die Feedback, sondern an unsere persönlichen Adressen, entweder Richard oder Daniel@geschichte.fm. Wer uns Feedback auf Social Media geben will, auf den einschlägigen Plattformen heißen wir Geschichte.fm, also auf Mastodon, gibt man einfach geschichte.social in einem Browser ein und landet dann direkt auf unserem Profil. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und all solche Dinge, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts tun oder einfach grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann.
Man kann uns auch lesen, nicht nur hören. Wir haben das Buch geschrieben, Geschichten aus der Geschichte. Außerdem gibt es Merch unter geschichte.shop und zwei Möglichkeiten, diesen Podcast werbefrei zu hören. Bei Apple Podcasts gibt es den Kanal Geschichte Plus und bei Steady kann man sich den Feed kaufen für 4 € im Monat. Da gibt es alle Infos unter geschichte.fm/steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Lars, Sebastian, Dirk, Florian, Nikola, Oliver, Janosch, Sarah, Lena Marie, Udo, Harald, Andreas, Helen, Christoph, Günther, Janis, Jochen, Sonja, Georg, Heike, Bernhard, Christian, Martin, Tobias, Daniel, Finnegan, Katharina, Bettina, Cornelia, Lorenz, Sabine, Claudius, Franziska, Janina, Dennis und Steffen. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank. Und Dank an Lene Kieberl fürs Schneiden dieser Folge.
Tja, Richard, was soll ich sagen? Ach, ich würde sagen, wir machen das, was wir immer machen.
Eine hervorragende Idee. Geben wir dem einen das letzte Wort, das immer hat.
Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
Technisch.
Nein, warte mal, ich muss es nochmal sagen, ja. Ich habe leider den Plural hier drin gehabt. Ich sag's nochmal, ja?
Ja.
Es kommt davon, wenn man so komplizierte Sätze für Einleitungen schreibt.